Luis lümmelt legasthenisch. Luis labert legasthenisch.
Luis labert legasthenisch. Luis Lö.
War das ein Pups?
Nee, das war mein Handy.
Das wäre richtig süß. Entschuldigt.
Es ist immer gut, dass ihr wahrscheinlich ist jetzt gerade wieder der Einstiegsgag entstanden und ich habe nicht aufgepasst. Super.
Herzlich willkommen bei 10, 2, 4. Ich bin Johannes. Zu meiner Rechten sitzt Luis. Hallo.
Hallo.
Und zu meiner Linken sitzt Paul.
Grüß dich.
Hallöchen.
Dieses nervöse Zittern in der 4 hat mich ein bisschen außer Konzept gebracht.
In der 4?
Also als du gesagt hast, herzlich willkommen bei 10, 2, 4.
Habe ich das mal?
Ja, das ist ganz unterschwellig, aber jetzt wissen es alle.
Ja, ich würde ja das Offensichtliche zu besprechen ist die neu arrangierte Aufnahmesituation und Sitzgelegenheit, aber das interessiert halt niemanden.
Ja, wir sind aber auch also dem Risiko echt zugeneigt jetzt, ne, weil wir halt wirklich ständig alles ändern. Aber es ist auch so, dass wir nicht einfahren, ne, das ist auch für uns aufregend. Ja.
Ich hasse Veränderung.
Chill, Alter.
Veränderung bedeutet Fortschritt. Nicht wahr, Paul?
Du bist doch
Evolutionsbiologe.
Wer hat das gesagt?
Ich bin überhaupt nicht Evolutionsbiologe.
Darwin war das. Charles Darwin war das.
Charles Darwin.
Das stimmt nicht, keine Ahnung, was du gesagt hast.
Du bist so ein Kunde, Alter.
Was? Was ist denn mit euch los?
Ab und zu gehen Dinge an dir vorbei und dann merkst du es nicht.
Die Sache wäre, wenn es jetzt, also...
Warte,
hätte es jemand hinterfragt, wenn du jetzt einfach gedroppt hättest, Veränderung bedeutet Fortschritt...
Vorschrift. Veränderung bedeutet Vorschrift.
Also, ja. In den heutigen Zeiten, ja, ich sag nur hier Fake News und Alternative Facts, ja, da ist es wichtig, dass alles hinterfragt wird, ständig und immer. Und vor allem auch, wenn irgend so ein paar drei Atzen, die hier so bei irgendjemand in der Bude sitzen und in zwei Thomann-Mikrofone reinsprechen, behaupten,
Werbegelder
irgendwas behaupten.
Ja, die Sache ist aber, wir haben es ja, also eigentlich sollte ja der Anspruch sein, das von unseren Zuhörern, nicht Zuschauern, zu verlangen, das zu hinterfragen und nicht, dass wir selber denn da sitzen und denken,
Das ist ja der Trick, wie man sich als cooler Podcaster und cooler Blogger einfach wegargumentieren kann, dass man recherchieren muss oder sich Mühe geben muss bei den Fakten und Inhalten, die man von sich gibt. Man sagt einfach, naja, das ist ja auch in gewisser Weise so ein bisschen Medienverständnis, was ich bei meinen Hörern fördern will, damit die einfach nicht alles glauben. Deswegen sage ich auch ab und zu Dinge, die gar nicht so richtig stimmen, nur damit das ist die...
Faule Ausrede oder was?
Aber es gibt Leute, die es machen.
Das war jetzt eine lange, lange Erklärung, dass du mich eigentlich gerade reingelegt hast.
Im Grunde ja.
Das war nicht die Intention.
Nee, aber es hat funktioniert.
Das ist immer das Lustigste, wenn man eigentlich einen Witz macht und der andere sich darauf reinlegen lässt. Ja. Also ich wollte dich gar nicht reinlegen, aber du bist aus dich selbst reingelegt.
Du Opfer.
Ich wollte nämlich auch sagen, Winston Churchill erst, dass er das gesagt hat.
Winston Churchill?
Ja.
Ich glaube nicht, dass es das Zitat überhaupt irgendjemand mal gesagt hat. Ist zu generisch.
Ja, vielleicht.
Schreibt uns das doch.
Ja. Sagt uns mal, was war das Zitat wieder? Veränderung heißt Fortschritt.
Ja.
Das klingt eher wie so ein Werbeslogan von der Deutschen Bahn.
Ja,
oder so.
Das klingt wie Audi. Oder so. Durch Technik.
Ja, so ein, genau. Ah ja, stimmt. Wisst ihr? Deswegen haben wir Louis. Der ist popkulturell an vielen Stellen einfach. Ist der Slogan von Audi nicht auch sowas wie Popkultur? Werbung und so?
Nee. Krass, ich bin nicht darauf vorbereitet. Ich habe keine Ahnung.
Ihr müsst mit mir mitkommen und in die Themen einspringen.
Ich glaube, ich würde Werbeslogans von Automarken nicht zu
ba-ba-ba-ba-ba, das ist doch auch
McDonald's.
Ja, aber das ist ja auch im Grunde Popkultur.
Naja, also die Prägung durch Marken hat sicherlich irgendwie einen Einfluss auf Popkultur.
Definitiv.
Also wenn weiß ich, wenn McDonald's vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht so groß geworden wäre, dann wäre es in Pulp Fiction vielleicht in der Eröffnungsszene nicht um ja, Burger gegangen.
Aber jetzt mal ganz langsam. Also jetzt, wir entfernen uns ja davon eigentlich, dass ich, also meine Frage war, würdet ihr den Werbespruch einer Automarke zu Popkultur zählen? Und jetzt kommt ihr mit den Einfluss von Burgern auf die Gesellschaft?
Naja, aber nee, aber näher, näher.
Weil dagegen sage ich ja zum Beispiel gar nichts, dass Pulp Fiction die Eingangsszene nur funktioniert. Ist es überhaupt die Eingangsszene?
Ist egal. Ist nicht nur die Eingangsszene, aber eine der
ersten Szenen. Nur funktioniert, weil McDonald's zu einer bestimmten Zeit groß geworden ist. Ist doch.
Nee, das beschreibe ich ja gar nicht. Das würde ich auch nicht sagen, aber.
Nee, so meinte ich es auch, glaube ich, nicht.
Aber ich glaube. Ich glaube, wenn, ich weiß gar nicht, wie man Popkultur so richtig definiert, muss ich ehrlich sagen. Ich werf den Begriff auch immer sehr.
Was ist denn für euch typisch Popkultur?
Bekannte Sachen einfach. Einfach bekannte Sachen.
Also in einer gewissen Form Allgemeinbildung.
Also ist wahrscheinlich aber auch Werbung schon auch Popkultur, ja, kann man schon so sagen, wahrscheinlich.
Nee, so Kultur ist doch auch so ein bisschen, oh Gott, die Kulturwissenschaftler kotzen gerade, glaube ich, ab, aber ich, für mich ist es immer so ein bisschen wie so dieses Meta-Meme. So, es gibt so Zusammenhänge und eben eine Melodie und jeder weiß, was damit gemeint ist und jeder sieht Madonna und weiß, was mit Madonna, also kennt die und das sind so gemeinsame Nenner, die irgendwie in der Kultur, in so einer Gesellschaft irgendwie verbreitet sind. Und so ein Werbejingle, der ziemlich bekannt ist.
Na, okay.
Würde ich da schon auch dazu ziehen.
Also Popkultur ist halt für mich so, wo hat Madonna, obwohl sie eigentlich Musik macht, hauptsächlich Auftritte in Filmen und Serien. Und wer das weiß, der ist popkulturell bewandert.
Ja, vielleicht. Also je mehr du weißt über quasi, Popkultur, ja, desto tiefer bist du.
Gewandert. Also und da würde ich sagen, kommt halt das Pop auch definitiv von populär, also Sachen, die man halt weiß. Ja, und dann Kultur ist halt so ein Ding, ne? Letztendlich ist ja alles irgendwie Kultur, also.
Hat nicht auch, war das nicht Warhol, der Tomatensuppe von Campbell überall hingeduckt hat und das dann auch so irgendwie als Pop-Art bezeichnet hat?
Ja.
Siehst du? Ja, so schließt sich der Kreis.
Das war ja auch zu gewissem Maße Satire, weil sich ja darüber lustig gemacht hat, ne? Dass
so
es,
schließt sich der Kreis.
So ein Markenbewusstsein halt eben da so einen Einfluss drauf hatte. Und ich glaube halt als Marken wahrgenommen wurden oder sich überhaupt so diese ersten Ansätze von Markenidentität geformt haben, hatten die natürlich einen krassen Einfluss auf die Kultur der Menschen.
Ohne Witz, ich fand das richtig gut und ich stimme dir jetzt zu. Das hat mich überzeugt. Also so dieses Markending ist halt schon, glaube ich, damit hast du schon voll recht.
Ja, also ich glaube halt schon, ab dem Zeitpunkt, wenn du mir überlegst, dass bis zu einem gewissen Zeitpunkt war Werbung wahrscheinlich nur eine graue Fläche mit Schrift.
Ja, ja, klar. Ja,
und dann kamen irgendwann Logos dazu.
Ja.
Und dann fing Maggi auf einmal an, irgendwie Häuserwände mit handgemalter Werbung vollzubringen.
Und ich glaube, genau das Ding ist es einfach. Sobald du nicht mehr einfach von Kaugummi redest, sondern von, weiß ich nicht, jetzt explizit Five Gum oder so, ja, dann durch Werbung und Logos und Optik einfach und so, dann hast du das, ja, stimmt, du hast schon recht, dann ist es wahrscheinlich durchaus Popkultur.
Oder ich denke da auch direkt an diese United Colors of Benetton-Werbung. Kennt ihr die? Die dann quasi auch das erste Mal so gesellschaftskritische Themen angesprochen hat, so dass sie dann angefangen haben in den 70ern.
Geil.
Angefangen haben, Kondome auf ihre Werbung zu drucken, wo es eigentlich nicht mehr um die Marke Benetton ging, sondern wirklich einfach um ein Statement in Werbung. Und ich glaube, da ist dann auf jeden Fall so eine Überschneidung schon da.
Ja, die hatten auch irgendwann mal Werbeplakate, wo dann AIDS-Kranke, die gestorben sind, also wo du das am Sterbebett von AIDS-Kranken mit der Familie drum so besetzt und einfach nur dieses Bild und so Scheiße. Also so wirklich so Sachen, die einfach nur dafür da waren, um Aufmerksamkeit zu erhaschen und auch so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, inwiefern sie das gerechtfertigt haben. Es ist halt immer ein bisschen Werbung ist ja auch so ein Werbung hat viele Ziele, aber ich glaube, Werbung ist halt extrem effizient. Sie will ja irgendwie Platz in deinem Kopf schaffen und will irgendwie in deinem Gehirn gewisse Sachen connecten und will sagen, wenn du Durst hast, denkst du Coca-Cola, wenn du Hunger hast, gehst du zu McDonald's. Und weil bei McDonald's ist es gut und freundlich und da, so ein bisschen so die Schiene halt. Und das schafft's halt, wenn sie in dein Gehirn sich irgendwie festfressen und am besten fressen sie sich halt fest, wenn du quasi Entertainment und Kultur und Wiedererkennungsfaktor und was auch immer mit reinbringst. Und Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich damit hin wollte. Aber ja.
Punkt. Okay.
Ne, ich den Faden verloren.
Das ist aber gut, das ist, da erzählen wir jetzt ja auch keinem was Neues, dass Werbung das Verhalten von Menschen beeinflussen soll und dass es ja völlig klar liegt, dass es irgendwie das tägliche Verhalten von Menschen
aber auch war nicht, so, was war nicht McDonalds-Werbung bisher zum Beispiel immer nur Werbung, über die man sich aufgeregt hat?
Was ich sagen wollte ist, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Was ich sagen wollte ist, letztlich ist es irgendwie ein Task und aber trotzdem wird das ja gemacht aus dem Ziel, irgendwas zu verkaufen.
Hm.
Ja, also das ist ja quasi, der Plan ist ja nicht, einen Gedankenanstoß zu bringen oder irgendwie dich weiterzubringen oder irgendwas in dir anzureizen, wie vielleicht andere Kulturgüter es schaffen könnten oder deinen Horizont zu erweitern oder dich der Realität entfliehen zu lassen oder was auch immer. Und bei Werbung ist halt immer der Hintergrund, wir wollen irgendwas verkaufen. Und mit gewisser Wahrscheinlichkeit wollen wir dir was verkaufen, weil du es haben willst und nicht, weil du es brauchst.
Hm.
So, und ist die Frage, um auf Benetton zurückzukommen, ob quasi ihr Versuch, wenn sie das damit rechtfertigen, irgendwie gesellschaftlich anzustoßen und anzuecken und Augen zu öffnen, letztlich machen sie es halt doch mit einer Marke und wollen damit Leute sagen, boah, cool.
Na klar, sie verkaufen ihr Statement, ihre Positionierung in dieser kontroversen Werbewelt und wollen halt über das Image ihre Produkte verkaufen.
Genau. Ne?
Ganz klar. Wo du gerade meintest, McDonald's, lustigerweise ist die neue Werbung auch eine, über die man sich aufregen kann.
Ich habe schon lange keine McDonald's-Werbung
gesehen. Ja, und sie ist halt so ein Stockfotospot. Also man begleitet quasi eine Filiale von McDonald's einen ganzen Tag lang und sieht die verschiedenen Gäste. Da ist ein Kindergeburtstag im klassischen Bällebad, so die alten Tugenden von McDonald's kehren zurück. Man sieht multikulturell gemischte Gruppen, die gemeinsam Burger für alle essen und Pommes vernaschen und so weiter. Sieht den gestressten Studenten mit dem MacBook in der Ecke sitzen und dort seine Hausarbeiten machen. Und das Schlussbild ist halt ein also eben jener Student, der, ich glaube sogar eine Studentin, die eingeschlafen ist und ihr dann quasi, also es werden so die Sachen abgeräumt und dann wird ihr ein frischer Kaffee aufs Haus hingestellt.
Oh.
Und ich habe die gesehen und ich dachte so, es ist, also ich glaube, dazu muss man halt nichts weiter sagen. Es ist halt offensichtlich der Versuch halt, die Marke weiter aus dieser Sackgasse raus zu manövrieren, die sie jetzt halt haben.
Wieso, welche Sackgasse glaubst du das?
Naja, McDonald's hat ja seit geraumer Zeit versucht,
ich finde McDonald's Thema gut.
Hat ja seit geraumer Zeit versucht, dieses Image des nur ekligen Fastfoods loszuwerden.
Ja.
Das haben sie ja zum Beispiel gemacht, indem sie vor ein paar Jahren ihr rotes Logo gegen ein grünes ausgetauscht haben, also das gelbe M auf grünem Grund. Was übrigens nur in Europa wohl so ist, aber nicht in Amerika.
Ah, okay.
Ja, da scheißen noch genug Leute darauf, glaube ich.
Ich glaube, das hat da auch einen ganz anderen Stellenwert. Und dann fingen sie ja auch an, mit diesem McCafé so in Richtung Starbucks zu gehen.
Lifestyle.
Und fangen jetzt an mit ihrem, jetzt gibt es ja irgendwie, anstatt Pommes kriegen die Kinder jetzt im Happy Meal ja so Apfelspalten.
Ja.
Was einfach ein aufgeschnittener Apfel ist. Halt, dass sie da so raus wollen und jetzt versuchen sie halt eben mit diesem, also das ist wirklich ein Spot, der von der Tonalität und von der Machart so doch eine etwas andere Sprache spricht als das, was man vielleicht bisher von ihnen kannte. Und der halt eben so versucht, dieses Zuhausegefühl so krass zu transportieren und so, das ist der Ort, wo man sich trifft und hier hast du Spaß mit deinen Freunden und so. Klar, das, was einem sonst auch vermittelt wurde, aber gleichzeitig macht er halt zum Beispiel mit diesem Versprechen so von wegen, hey, wenn du da einpennst und deine Hausaufgaben da machst, dann kriegst du sogar noch was aufs Haus. So. Never ever wird das passieren. Und ich glaube, wenn du da einpennst, würde dich halt auch jeder, nach einer Weile jeder Mitarbeiter sagen, hast du kein Zuhause oder so.
Oder das, dich abziehen.
Oder dein MacBook wäre weg. Ja,
auf jeden Fall. Die McDonald's-Mitarbeiter sind ein ganz großer Bein.
Ja.
Ich glaube auch nicht, also die Sache ist, die können ja machen, was sie wollen, ja, aber Du kannst nicht als so ein riesiges Unternehmen und wenn du so eine riesige Verbreitung hast wie McDonald's und es nicht schaffst, ja, ich habe ja gar nichts gegen ein Menü, wo ein Burger drin ist und Apfelspalten, so ist ja geil, aber ist halt miese Qualität einfach. Und ich weiß nicht, was die wollen, weil nach wie vor ist es so, dass wenn ich an einem McDonald's vorbeigehe, dann sitzen da entweder extrem junge Leute oder extreme Assis. Aber du wirst da nicht ein Zuhause-Feeling für die ganze Familie hinbekommen. Zumindest nicht für meine Familie.
Ja, aber also ihr versteht es, glaube ich, also ihr nehmt es zu buchstäblich. Also, McDonald's,
okay, Johannes,
nimmt einfach die Trends auf und passt sich dem Lifestyle von mehreren Leuten an. Und der Witz ist doch, dass du bei sowas immer eher das Feeling hast, dass du, also das klassische Beispiel ist die Zigarettenwerbung. In der Zigarettenwerbung siehst du Leute, die gesund sind, die Spaß haben, die irgendwie gut ausschauen und irgendwie ihr Leben genießen. Das ist das, was Zigaretten, Freiheit, was Zigaretten dir vermitteln wollen. Und das ist zugeschnitten auf Leute, die psychisch nicht so kräftig sind und nicht fähig sind zu einem irrationalen Ding wie, ich rauche jetzt Zigaretten und glaube, dass es mir irgendwie gut tut, standzuhalten und den Leuten halt zu vermitteln, das ist überhaupt nicht schlimm, weil es bedeutet Freiheit. Und das ist das Gleiche im Grunde, ich mache das jetzt, pauschalisiere das jetzt mal, mit der Werbung, die du beschrieben hast, die Assis, die da hingehen und sich abends um 10 da mit ihrem GTI noch vorfahren und in Jogginghose sich noch irgendwie jeder im Menü reinfährt, denen zu vermitteln, das ist vollkommen okay, dass du es machst. Das ist McDonald's. So. Das ist nicht, du gehst nicht zu einer Assi-Bude und haust eine Currywurst rein, du kommst zu uns. Bei uns ist gutes Essen und geil und das ist irgendwie genau das junge Zeug, was du brauchst. Und der Assi-Familie, wo das Kind irgendwie das Menü hingelegt bekommt, dass das halt so ein bisschen, du hast sogar einen Apfel dabei. Also es ist ja eher quasi das Klientel, was sie eh ansprechen, denen ein gutes Gewissen einzudrücken, dass es eigentlich okay ist, dass sie es machen. Mhm. Dass die Biomutti vom Prenzlauer Berg nicht überzeugt wird über so einen Werbespot, jetzt zu sagen, ach, bei McDonald's gibt es bestimmt Bio-Essen oder das ist ja grün, das ist ja super. Das ist gar nicht so ihr Ansatz.
Da. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber schon, dass McDonald's halt eben trotzdem etwas versucht, da so ein bisschen, es ist nicht Greenwashing, aber es ist sowas Ähnliches wie Greenwashing.
Ja, klar, es ist
auch. Sie versuchen halt sich schon, wenn man sich das jetzt mal anguckt, ne, diese ganzen Burgerläden, die auf einmal überall aufgeploppt sind und überall gibt's Burgerläden und so und jeder weiß eigentlich, überall schmecken die besser als bei McDonald's und sind sie qualitativ besser, hat McDonald's bestimmt teilweise Probleme bereitet, könnte ich mir vorstellen.
Ja,
und dass aber, sie halt sich schon damit konfrontiert sehen, wie sie halt das Ding so weit am Laufen halten. Ich will jetzt dann keine Krise reinreden bei McDonald's, dafür bin ich auch gar nicht into. Aber ich weiß zum Beispiel, dass die ja auch, das sind ja auch größtenteils Franchise-Unternehmen, also dann so Besitzer. Und ich habe das mal zum Beispiel am Potsdamer Platz miterlebt, als ich noch zu McDonald's gegangen bin.
Vorgestern?
Nein. Es ist ein paar Jahre her. Ich glaube, es war eine Ausbildung. Und da habe ich das mal mitbekommen, wie halt McDonald's Kontrolleur halt aus, und die war 100% aus den Staaten, weil die hast du schon kauen gehört im Akzent, da warst du noch gar nicht in der Tür. Die ist da wirklich so, und hat halt wirklich die ganze Zeit dem Filialleiter halt eigentlich nur den Marsch geblasen, hat gesagt, warum steht das da und warum steht das nicht hier und das ist nicht nach unseren Konformitätsregeln und das ist nicht nach Unternehmens-CI und pipapo. Da ging es richtig zur Sache. Ja, das nur als am Rande.
Ich glaube nicht, dass McDonald's ein Problem hat. Glaube ich einfach nicht, weil natürlich ist denen bewusst und ist auch allen bewusst, dass in so einer Zeit, wo es, wo halt auch ein bisschen, wie du vorhin so schön gesagt hast, Greenwashing passiert an allen Ecken, ja, wo man versucht, der Gesellschaft auch wieder so ein bisschen Bewusstsein aufzudrücken an manchen Enden, dass McDonald's da schon irgendwie wahrscheinlich eher so auf die negative Seite des Spektrums rückt, aber
das meine ich auch eigentlich.
Diese Sache mit den so, dass du super viele Alternativen hast, also Burgerläden, die sich darauf spezialisiert haben, geilen Burger zu machen, hast du halt in Ballungsgebieten, ja? Ich meine, also ich glaube nicht, dass du, wenn du eine halbe, dreiviertel Stunde aus Berlin rausfährst und dann in einem Kaff Halt machst, dann findest du eventuell noch einen McDonald's, aber du findest keinen Burgerladen mehr. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also um das natürlich mit Fakten zu unterlegen, der McDonald's-Aktienkurs, was auch immer der Aktienkurs von einem Unternehmen bedeutet, steigt enorm.
Enorm.
Und der Höhepunkt war 2016 und seitdem ist er wieder ein bisschen runtergegangen. Aber im Grunde sehe ich da außer irgendwie 2003, so klassisch nach dem 11. September, da ist ja alles mal eingecrashed, nicht viel, nicht viel.
Okay, okay, aber sagen, es gab schon lange keinen Gammelfleischskandal mehr oder es hat schon, hat auch lange keiner mehr ein Pferd in seiner, in seinem Schinken gefunden.
So, aber dann, dann kann man ja jetzt, wo wir auch mit Fakten unterwegs sind, mit dem wir nicht wissen, was wir eigentlich anfangen können, aber sagen können, das Unternehmen ist offensichtlich
wir
nicht
sind
am Rande
des,
nicht am Rande des Abgrunds, können wir ja sagen, dann hat offensichtlich diese Umorientierung des Unternehmens ja irgendwo funktioniert.
Möglicherweise.
Mit diesen neuen Elementen, die sie
da haben. Ja, ja, also die haben sich schon irgendwie an den Markt. Und Coca-Cola ist das Gleiche im Grunde. Also da hast du ja auch ein Unternehmen, was es immer geschafft hat, irgendwie in den letzten, wie auch immer, Jahren, die es das Unternehmen gibt. Also Coca-Cola ist ein altbackenes Konzept eigentlich, ne? Also es ist so ein bisschen irgendwie das Microsoft der Softdrinks, aber trotzdem ist es halt immer noch überall da und es spielt immer noch eine große Rolle. So. Also ich glaube, die Unternehmen wissen schon, wie es funktioniert.
Ja, auf jeden Fall. Also
das ist aber auch nicht so, also die Disruption in den Märkten ist natürlich auch relativ, relativ gering. Also wenn du dir so, ne, so dieses Nokia-Beispiel irgendwie so im Marktführer weltweit und dann kommt da irgendwie ein blödes Unternehmen und sagt, hallo, wir haben da jetzt mal das, was ihr die ganze Zeit gemacht habt, irgendwie anders gemacht und so, wie es alle jetzt wollen und wo dann ein Unternehmen da irgendwie nicht mehr so hinterher rennt, aber bei den Märkten so ist es irgendwie, keine Ahnung, das scheint irgendwie relativ stabil zu sein. Ich weiß nicht, wann das erste Mal der Moment kommt, wo du dir irgendwie keine Ahnung, einen Chip in die Zunge steckst und dann schmeckst du alle Getränke, die du haben willst und brauchst nie wieder Coca-Cola kaufen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Technologie wäre, die Coca-Cola ablöst. Oder das Wasser geht alle.
Das wird wahrscheinlich eher passieren.
Wahrscheinlich. Und dann müssen wir halt Coca-Cola trinken.
Ja? Dann sind wieder alle dankbar, dass es Cola gibt. Gott sei Dank. Oh, das war's mit 10-2-4.
Apropos Werbung.
Ich versuche gerade. Apropos dankbar. Der ernannte Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, war auch sehr dankbar.
Zu Recht, ja.
Was war der denn dankbar, Paul?
Für eine Community und Support aus einer Ecke, wo normalerweise ein Bundeskanzlerkandidat nicht
so viel Support bekommen würde.
Nicht so viel Support bekommt, ja.
Ja. Die Rede ist von dem Subreddit The Schulz, was ich mir in den letzten Tagen stark reingefahren habe und sehr lachen musste darüber an vielen Stellen. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, also The Schulz ist ein Subreddit auf Reddit, was als Satire gedacht ist auf das Subreddit The Donald. Und das Subreddit The Donald ist quasi so ein bisschen die Fan-Community von Donald Trump.
Wirklich Fan-Community?
Ja, ja.
Okay.
Also da ist, ich habe das nicht tiefer beobachtet, aber den ein oder anderen Artikel, den ich mal darüber gelesen habe, ist schon so, dass das quasi ein Fantum von ihm war, was natürlich genauso wie sein Aufstieg zum Präsidenten von irgendwie sehr extrem war und sehr radikal und sehr auf die 12 gehauen und ihre Witze rausgemacht und ihre Bildchen gemalt, wie sie irgendwie alle möglichen Leute in den Dreck ziehen und ist halt mit jedem Step, wo er irgendwie erfolgreicher geworden ist und durchgekommen ist, ist dieses Forum so mitgewachsen, mit groß geworden.
Ja, weil ja auch alle zwei Wochen ein Meme dazugekommen ist einfach, ne?
Ja, ja, genau. Und das ist so ein bisschen auch, was so häufig beschrieben wird, so diese Meme-Maschine irgendwie, die irgendwie ein Gag nach dem anderen und ein Thema und was auch immer und sich dann auch angeblicherweise häufig auch formiert hat zu Schwärmen, die dann irgendwie ihn irgendwo hochgevotet haben oder irgendwelche anderen runtergevotet haben, irgendwie Leute Flame Wars gestartet haben. angefangen haben, immer so Gegenartikel und Fake-Artikel auch teilweise irgendwie zu teilen und zu promoten. Und das ist so ein bisschen diese Maschinerie, wo irgendwie auch die Politik ja bei diesem ganzen Fake-News-Debatte und bei dieser ganzen kann eine Bundestagswahl gehackt werden und Social-Bots und das sind alles so Begriffe, die da rumgeworfen wurden. Also im Grunde all das, was da passiert ist, so ein bisschen auf den Punkt bringt, weil die einfach mit der Macht, die ganzen Internet-Nerds, die vorher Anonymous gespielt haben, die haben halt jetzt Donald Trump-Fans gespielt oder waren es wirklich und haben da irgendwie so einen Hype aufgebaut. Und The Schulz, um wieder zurückzukommen, war so eine satirische Antwort darauf, wo sie versucht haben, alle Memes, die quasi zu Donald Trump gemacht wurden, umzumünzen auf Martin Schulz. Was aber auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass die SPD und Martin Schulz haben das anscheinend festgestellt und haben das auch so ein bisschen gefeiert und machen das so ein bisschen. Und es ist jetzt auch, also es ist ja noch extrem harmlos. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Martin Schulz bestimmt der coolste Typ aller Zeiten ist. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass wir alle nur so halb drin sind, was das jetzt für ein Typ ist. Aber so die Themen, die verbreiten, irgendwie Schulz wird Kanzler und irgendwie die AfD kackt ab und er will Brücken bauen und er will irgendwie mit hoher Energie in den Bundestag fahren und also weil das eigentlich relativ positive Themen, die so promoten. Ja. Also so ein bisschen so die positive Interpretation von The Donald, was das Ganze natürlich ein bisschen sympathischer macht.
Naja, und hin, also auf diese positive Interpretation hin hat er sich halt mit einem kurzen Video bedankt, bei dieser Community, bei diesem Subreddit, wenn man so will. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, zumindest hast du mir das vorhin so gesagt, dass es danach dann auch nochmal richtig explodiert.
Ja, dann haben die sich halt krass bestätigt gefühlt und haben es dann irgendwie im ARD, in der Tagesschau waren sie, es war auch bei der Ernennung von ihm zum was am Sonntag war, auch noch ein witziges Phänomen, da können wir später mal drüber reden, da hat dann irgendwie so ein Fanboy in dieser Rede irgendwie von hinten dieses Plakat hochgehalten, was im Grunde das Obama-Hope-Plakat ist mit ihm, nur statt halt Hope steht halt Mega drauf. Was auch eine Satire auf MAGA, Make America Great Again, das war der Hashtag, den die ganzen Donald Trump-Fans benutzt haben, ist halt quasi, das ist halt eher gegen Pardon, ist halt mega.
Ist es auch Make Europe Great Again?
Das kann gut sein, das habe ich noch gar nicht.
Weil er ist auf jeden Fall krasser Europa-Befürworter. Ja,
das habe ich in dem Zusammenhang aber schon gelesen, Make Europe Great
Again. Ja, das kann gut sein. Bedeutet's. Klar, das ist natürlich auch so ein bisschen irgendwie, ich glaube, sein größtes Merkmal, was er so am bedeutungsschwangersten vor sich hinträgt, dass er einfach als Kabinettspräsident und Europa-Fan halt nicht, also im Grunde ein krasser Gegen-Coup gegen all diese Europa-Feinde ist.
Ich muss mal ganz kurz, bevor wir vielleicht wirklich auch tiefer in das Thema einsteigen, worauf ich schon Bock hätte, dass ich jetzt, wo das wieder ansteht, ja, also die Bundestagswahl und eben auch die Wahl des Bundeskanzlers. Und seit ich Dings House of Cards gesehen habe, ich ja nur noch bei allem, was passiert,
Verschwörung sehe.
Ja, skeptisch bin einfach. Und weißt du, auch sofort denke, also ich habe dieses Video, diese Danksagung von ihm gesehen an dieses Subreddit, an diese Community. Und mein erster Impuls war so, ach geil, und dass der überhaupt Reddit kennt und so. Und dann habe ich mir so gedacht, natürlich hat sich irgend so ein fescher PR-Hipster-Boy an ihn gewendet und hat gesagt, du pass mal auf, du könntest jetzt Punkte machen, wenn du das und das machst. So, ja. Und mein Problem bei der ganzen Sache ist, ich habe mich dann ein bisschen mit ihm befasst und habe hier und da was gelesen und ich bin nicht wirklich schlauer als vorher. Gerade weil ich auch denke, alles, was ich jetzt mitbekomme, alles, was ich jetzt irgendwo lese, alles, wie er sich verhält und was ich darüber denke, kann gesteuert sein. Und es fuckt mich ziemlich ab, weil es mir schwerfällt, unvoreingenommen an Aussagen von ihm ranzugehen, die er so von sich gibt. Und ich finde, wenn ich vielleicht gleich so ein paar Sachen erzählen kann, die ich so gehört habe und gelesen habe, dann würde ich zumindest mir selber Mühe geben und vielleicht auch von euch mir wünschen, dass wir versuchen, so ein bisschen nicht gleich die Maschinerie dahinter zu sehen, sondern vielleicht wirklich so ein bisschen darüber reden, was könnte das bedeuten und meint er das vielleicht ernst? Und das
ist auf jeden Fall. Ich weiß, was du meinst. Ich finde, ich weiß, es gibt genug Fakten und genug Offensichtlichkeiten, dass man über den politischen Betrieb im Grunde nur noch satirisch reden kann und sie nur noch so einen riesen Sarkasmus mit sich mittragen kann und das irgendwie nicht mehr ernst nimmt. Ich hab jeden Politikwissenschaftler, der sich, also jeden, den ich kennengelernt habe, der Politikwissenschaft studiert hat, hat im Grunde mir erklärt, dass du machst es irgendwie 2-3 Semester und dann verlierst du den Glauben in die Demokratie und in die Politik irgendwie. Aber nichtsdestotrotz ist es ja, also was soll man sonst machen? Also aktuell ist es halt so. Klar. Ja? Und
Ich hab nämlich auch so gedacht, weißt du, nach außen hin wurde ja Donald Trump auch oft so, also jetzt kurzer Sprung zu Donald Trump, wurde ja oft so dargestellt, auch als als ein Macher einfach, weißt du, der ist ein Mann, der hat sich sein Imperium aufgebaut, der hat mega viel Kohle gemacht und der ist halt eher jemand, der, also eher ein Wirtschafter als ein Politiker, so, weißt du, und stand halt auch immer so als so ein Selfmade-Dude da und er hat ja dann auch viel gelabert, dass er letztendlich eben, also dass er genau die Figur ist, die eigentlich diese Ideologie der USA so ein bisschen widerspiegelt, ja, du kannst alles aus dir machen, wenn du hast genug Freedom, alles ist möglich, so. Hier bin ich vertrete euch, ich vertrete alle, die genau das Gleiche wollen wie wir, oder also wie ich.
Ja.
Und dass mir sowas zum Beispiel, mir fehlt sowas einfach. Also wenn ich jetzt so eine Person wie Martin Schulz kennenlerne, ja, und ich suche danach, oder ich suche nach Punkten, wo ich sagen kann, krass, ich bin froh, dass er da ist, weil der sagt genau das, was ich gerne hören möchte und der steht für Sachen, für die ich auch stehen würde. Und es geht einfach nicht, weil ich die ganze Zeit denke so, naja,
das ist alles Fake.
Ja, ist alles Fake.
Als aus Umfragen zusammengeschriebene Reden, die jetzt irgendwie.
Und ich denke, ganz kurz noch eine Sache. Und ich denke aber auch viel kann damit zusammenhängen. Und das habe ich jetzt auch schon öfter gehört und ich habe mich mit meiner Familie unterhalten. Ich habe mich schon mit einigen Leuten darüber unterhalten. Die Sache ist einfach, dass man halt wirklich den Typen nicht wirklich kennt bisher. Zumindest nicht in Deutschland so richtig.
Naja, ja. Also, das. Also, ich bin. Also ich habe das Ziel, wenn ich politische Ziele habe oder politische Wünsche habe, ja, als mündiger Bürger der Demokratie, ist es irgendwie aktuell relativ banale Dinge, wie ich will, dass die Rechtsaußenparteien, insbesondere die AfD, so wenig Erfolg und Reichweite hat wie möglich.
Ja.
Ja. Ich glaube nicht, also ich will das nicht entziehen, ich will nicht, dass die jetzt irgendwie verboten wird oder sowas oder so scheiße, sondern ich will einfach nur, dass so eine Partei in der Gesellschaft, in der ich lebe, irgendwie nicht viel Zuspruch hat.
Ja.
Wenn das notwendig ist, dass jemand ein paar Leute begeistert und ein gewisses Charisma hat und für eine gewisse Authentizität spricht und vielleicht mir als, ich beobachte das dann von hinten und weiß dann, ja, aber der ist im Grunde auch irgendwie so ein Schröder-Bubi, der eigentlich auch zu diesem Klüngel gehört und ein alter weißer Mann, eine alte SPD-Riege ist jetzt, der wird jetzt auch nicht die Revolution ausrufen, der wird den gleichen Kram machen wie alle anderen vor ihm, der wird jetzt nicht morgen das bedingungslose Grundeinkommen einführen und Marihuana legalisieren, sondern der wird irgendwie genauso für SPD-Dinge stehen wie alle anderen SPD-Kandidaten. Wenn ich das außen vor lasse und sage, okay, dann finde ich das gut, wenn er da so ein bisschen so eine Beliebtheit hat. Mhm. Und letztlich ist ja das, dass man so wenig von ihm weiß, im Grunde gerade, dass die Gesellschaft so wenig von ihm weiß, im Grunde ja ganz ein Riesenvorteil. Deswegen ist er ja ganz so beliebt. Deswegen finde ich es auch gut, dass die SPD sich für ihn entschieden hat. Dass sie halt nicht gesagt haben, wir machen jetzt den Gabriel, weil der ist jetzt als nächstes an der Reihe. Das muss jetzt sein. Der muss ja jetzt auch ran und versuchen, verzweifelt jetzt diesen Typen, der seit 20 Jahren in der Bundespolitik ist und irgendwie den man mit allem verbindet, was die SPD in den letzten 15 Jahren gemacht hat oder in den letzten 20 Jahren gemacht hat, irgendwie immer noch verbunden wird. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, klar.
Ja. Aber das ist ja auch die interessante Frage, ob das jetzt bei Schulz eben, ich sag mal in Anführungsstrichen, schon reicht, weil Klar, wir wissen nicht, wie die Wahl ausgeht.
Das wird nicht reichen.
Weil das ja bei den, ich glaube, das sitzt im, bei den Deutschen sitzt das immer noch ziemlich tief, was quasi unter Schröder durchgedrückt wurde und dass es ja größtenteils nicht so positiv aufgefasst wurde, also Hartz IV in dem Fall, worüber man ja auch geteilter Meinung sein kann. Aber ja, das ist, glaube ich, so ein Stachel, der sitzt, also der hat sehr tief gesessen und dass er dann auch quasi auch um Schröder selbst, der sich ja dann auch da mit Gazprom irgendwie dann da abgesetzt hat und so, und das hat, glaube ich, weil er eben so ein Medienkanzler war, ne, wenn man das jetzt mal droppen kann, hat das schon ziemlich auf die Partei halt auch abgefärbt und hat, glaube ich, bei vielen Leuten halt zum Umdenken über die Partei halt auch geführt. Und davon erholen die sich halt immer noch.
Ja, und halt auch irgendwie zwei große Koalitionen mit der Merkel, die halt sie komplett einfach nur als Abnickpartei degradiert hat. Und das ist nicht einfach für sie. Und der Schulz, wie gesagt, so, wenn der für alle Themen genauso steht wie der Sigmar Gabriel, und ich wahrscheinlich mit der Hälfte von den Themen nicht mit ihm übereinstimme. Und er trotzdem aber für mehr als alle anderen SPDler, alle anderen SPD-Kanzlerkandidaten, die möglich gewesen wären, für irgendwie in Europa steht und für irgendwie eine Kommunikation überhalb diesem Kontinent und einen Zusammenhalt, dann ist es schon so ein dicker positiver Strich auf der einen Seite, es ist ja auch immer so ein Thema, die Amerikaner haben das ja viel extremer wie wir. Ich habe ja viel irgendwie bewusst und auch aus Informationsgier und Voyeurismus viel auch den amerikanischen Wahlkampf begleitet und gab viele Leute, die immer gesagt haben, so ja, ich finde beide Kandidaten blöd. Ja. Ich weiß gar nicht, wen ich wählen will. Das hörst du bei uns auch. Ne? Es gibt eigentlich keine Partei, die das macht, was ich gern hätte.
Ja.
Und das verstehe ich, aber das ist letztlich halt so ein bisschen lame. Und trotzdem muss man halt gucken, was ist irgendwie die Partei, was ist die Stimme, die ich abgebe, die am ehesten dem entspricht, was ich will, was passiert. Es wird nicht genau das passieren, was du willst. Das ist immer noch eine Konsensentscheidung. Und man kann sich gewisse No-Gos einrichten, man kann sagen irgendwie, das und das sind für mich No-Go-Themen, die kann ich nicht unterstützen, dann ist die ganze Partei für mich raus oder die ganze Strategie für mich raus, aber man kann auch sagen, okay, ich stimme von A bis Z nicht, von A bis Z, von A bis irgendwie M nicht mit den Themen um, aber so zwischen N und L gibt es ein paar Sachen, die ich ganz cool finde. Irgendwie sowas.
Ja, aber wir wissen ja, was du meinst.
Genau.
Aber Paul, was du meintest, wenn ich nochmal darauf zurückkommen kann.
Na logisch.
Dass du ja so in der Denke hast, so kann man das jetzt alles so für bare Münzen nehmen, ist das nicht beeinflusst durch irgendwas? Das Thema ist ja auch gerade sehr omnipräsent. Ich glaube, deswegen hat man das auch gerade irgendwie so im Hinterkopf. Also, es ist witzig, dass du auch House of Cards genannt hast, weil damit habe ich jetzt gerade angefangen. Deswegen bitte nicht spoilern. Das ist ganz krass, weil in dem Zusammenhang bin ich nämlich auch letztens in den Englischunterricht gekommen und mein Dozent hat halt auch gesagt, also er fing halt so ein Gespräch an und meinte so, ah, Luis, passiert so viel, er macht sich so Sorgen wegen der Wahl und fing halt dann an, so ein politisches Gespräch mit mir zu führen, wo ich nicht so ganz drauf vorbereitet war, vor allem noch auf Englisch. Aber er halt auch eben meinte, dass das jetzt immer so mitschwingen wird, eben diese Gedanke der Beeinflussung so. Und wenn man das jetzt halt an diesem Beispiel von Schulz eben nimmt, mit diesen Reddit-Einträgen, klar, wenn die SPD da clever war, und das waren sie ja, dann haben sie das auf jeden Fall für sich mitgenutzt. Und da stellt sich halt die Frage, inwiefern wird das in Zukunft in Deutschland auch öfter passieren als woanders.
Und vor allen Dingen so eine Sache wie jetzt dieses Reddit-Geschehen da zu seinem
harmlos.
Genau.
Es ist super harmlos.
Ganz genau. Ich finde allein schon der Fakt an sich, dass Martin Schulz jetzt als Kanzlerkandidat vorgeschlagen wurde und Sigmar Gabriel komplett aus der Kandidatur zurückgetreten ist und auch den Posten des Parteivorsitzenden aufgibt, ist schon krass. Aber ich meine, und das ist ja auch schon an die Öffentlichkeit gekommen, dass er im Gegensatz da, nicht im Gegensatz, im Gegenzug, ja, als Gegenleistung dazu vermutlich Außenminister.
Der ist jetzt Außenminister.
Ach, der ist jetzt Außenminister. Ja, ja, dachte, das wäre dann seine Rolle, die er denn bekommen würde.
Nee, der Witz ist doch, dass der Steinmeier, der Außenminister, ist jetzt Bundespräsident oder wird Bundespräsident.
Wird, oder? Schweigt sich die CDU ja noch ein bisschen aus, was das angeht.
Ja, aber der wird jetzt Bundespräsident und hat deswegen jetzt auch seinen Außenministerposten abgegeben. Und jetzt ist der Außenministerposten halt frei und dann hat der Gabriel sich als Wirtschaftsminister halt jetzt den Außenministerposten geholt und ist jetzt halt noch bis Ende des Jahres Außenminister, was im Grunde jetzt auch nichts mehr Tolles bedeutet. Und Zypris ist, glaube ich, ich glaube, Zypris ist es.
Ja, aber ich meine, weißt du, schon dieser Move an sich, es möge bestimmt sein, dass Außenminister für den Rest des Jahres nicht mehr viel bedeutet.
Ja.
Aber es ist trotzdem eine machtvolle Position, so.
Ja, ja.
Naja, und aber, was ich damit sagen will, ist eigentlich, dass ich finde schon allein diese Aktion, ja, dieses, ich nenne es jetzt mal Geschiebe, ja. Also im Bewusstsein, dass es einen leicht negativen Beiklang hat, finde ich, hört sich schon so ein bisschen so an, als hätte man sich halt in einem Zimmerchen getroffen, ja. Türen zugemacht und dann mal gesagt, pass auf, so und so, das und das können wir machen, wie stehst du dazu, hast du Bock darauf, bla bla.
Aber wie soll sonst eine Entscheidung getroffen werden an der Stelle?
Naja, mir geht es nicht darum, dass die Entscheidung innerhalb einer Partei darüber getroffen wird.
Ja.
Mir geht es darum, dass die Entscheidung innerhalb von 5, 6 Leuten.
Ja, weißt du? aber also wichtig ist, glaube ich, zu sehen, also die Entscheidung, wer jetzt welchen Ministerposten bekommen hat, die wird nicht getroffen innerhalb einer Partei, sondern innerhalb einer Regierung oder innerhalb einer Fraktion.
Yeah.
Und das ist nochmal ein Unterschied. Also ich glaube, man kann bei der ganzen Sache, es gab so ein paar Kritikpunkte und ich glaube, das ist so ein bisschen Nitpicking, aber ich verstehe es irgendwie. Man hätte auch die Basis fragen können, wer Kanzlerkandidat werden will und sowas. Und all sowas hätte man machen können. Aber die hatten, glaube ich, einfach auch keinen Bock drauf, dass da jetzt irgendwie das Letzte, was sie gebrauchen konnten, ist jetzt irgendwie noch so ein bisschen Drama und so ein bisschen irgendwie Spannung und sowas. Ja. Dann ist es so ein bisschen, bam, so ist es. Wir haben uns entschieden, wir können eine Entscheidung treffen, wir machen das jetzt zack, zack, zack. Und ja, genau. Also ich glaube, letztlich ist es dann auch, hat da jetzt auch keiner, weil das Outcome quasi das war, was viele sich auch
gewünscht wahrscheinlich haben. Wahrscheinlich ist auch das genau das, was jetzt so ein bisschen für diesen Hype oder für diese Aufregung sorgt, dass es halt jetzt dazu gekommen ist und dann ist alles sehr reibungslos einfach passiert, so, weißt du? Der ist jetzt da auf einmal als Kanzlerkandidat, der Martin Schulz, und alle sind eigentlich relativ down damit, sogar die Umfragen sind sogar recht gut.
Ja.
Und das, was er bisher in der Öffentlichkeit von sich gegeben hat, war halt nur, oder wurde zumindest erstmal nur positiv aufgenommen, so, weißt du? Also es war halt nicht so ein Skandalchen dabei, so ein Oh-mein-Gott-Moment, sondern es war halt einfach, ah ja, okay, krass.
Ja, der Skandal war vorher, ne? Also der Witz war ja der, dass das ist ganz lang, also die SPD halt sich Zeit gelassen hat, den Kanzlerkandidat zu definieren und auszurufen. Und dann war das dann so ein bisschen irgendwie, ja, mein Gott. Und dann hieß es irgendwie, angeblich ist es schon längst klar. Es hieß es schon November angeblich. Und der Schulz hat irgendwann, entweder hat er gesagt, dass er Bock drauf hätte. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, er hat es gesagt. Und er hat dann angekündigt, dass er sein Amt verlässt. Dass er keine weitere Amtszeit mehr eingeht. Und dass er in die Bundespolitik wechselt. Und da war dann schon haben schon extrem viele gemunkelt, ob das jetzt sein wird. Aber dann hat sich das auch wieder ein bisschen verlaufen. Aber seine Umfragewerte waren schon besser als die vom Gabriel. Also seine Beliebtheitswerte waren davor schon besser als die vom Gabriel. Und dementsprechend ist es quasi im Grunde eine Beliebtheitsentscheidung gewesen.
Ich glaube, dass viele Leute das besser gemacht hätten als der Gabriel. Also davon mal ganz abgesehen so.
Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, ich glaube nicht, dass der Gabriel irgendwie ein schlechter Mensch ist oder ein schlechter Politiker ist. Ich glaube, dass es gut ist, dass er, ich finde es positiv und habe da auch in gewisser Weise Respekt, weil er hätte es auch einfach durchziehen können, sagen können, fuck you, ich mach das jetzt. Ich lasse da gar keinen irgendwie mehr ans Bein pinkeln. Und die SPDler hätten es dann auch irgendwie versucht. Ja. Naja. Martin Schulz, wie gesagt, weil ihr vorhin meintet, ihr wisst gar nicht so viel von ihm. Also was ich von Martin Schulz weiß, mal abgesehen von dieser herzzerreißenden Biografie, die jetzt so ein bisschen rumgetragen wird, irgendwie kein Studium, Buchhändler
sogar geworden. Schulabbrecher,
irgendwie als einfacher Buchverkäufer gearbeitet,
Alkoholiker
gewesen, in die Lokalpolitik gewechselt, mit 31 oder mit was weiß ich, mit Mitte 30 Bundeskanzler geworden.
Bürgermeister.
Und jetzt schon wieder, Bürgermeister geworden und dann irgendwie relativ.
Steile Karriere dann.
Relativ zügig dann in die Europapolitik gewechselt, wahrscheinlich auch zu einem Zeitpunkt, wo Europapolitik jetzt noch nicht so sexy war. Mhm. Und,
aber da immerhin halt auch über 20 Jahre geblieben, so, ne? Bis zum Präsidenten.
Und dann fucking Präsident geworden. Und das ist schon, das darf man nicht unterschätzen, weil. So ein Bundestagsabgeordneter oder so ein Minister, die haben auch schon echt Stress und die haben auch echt schon, das ist schon echt eine krasse Arbeit, was sie da teilweise machen müssen. Aber so als Präsident von so einer Kommission, von irgendwie, nicht von der Kommission, von so einem Parlament, wo aus allen fucking Ländern irgendwelche Vögel drin sitzen und die jetzt erzählen wollen, warum jetzt sie als Südfranzose das jetzt besser verstanden haben, wie das mit dem Fischfang in Norwegen zu laufen hat. Keine Ahnung, ja, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber es ist schon, glaube ich, freaky. Und die Aktion, die er von seiner Europaarbeit kenne ich im Grunde nur diese Aktion, wo er diesen griechischen Morgenröte-Kandidaten rausgeworfen hat.
Habe ich nichts von gehört, ja.
Sondern diese Nazi-Partei, diese griechische Nazi-Partei. Ja.
Doch, stimmt.
Der hat dann den irgendwann rausgeworfen, weil er irgendwie irgendwas gegen die Türken gesagt hat. Ich weiß auch nicht mehr, dass die Türken alle Kinderficker sind.
Ich habe bloß auf den diesen.
Das war Fake News. Ich weiß nicht.
Ich habe bloß diesen Wikipedia-Eintrag über ihn entnommen, dass er eben anscheinend auch während seiner Rolle da als Präsident des Europaparlaments wohl einmal krass Israel bzw. Netanyahu kritisiert hat für den Umgang mit Palästina. Und dass er aber zum Beispiel so eine Sache wie, dass er den Juncker gedeckt haben soll oder gesagt hat, es kommt nicht zu einer Untersuchung, als der diese krassen Vorwürfe da über sich hat ergehen lassen müssen. Mhm. Zu Recht. Mhm. Also so ein bisschen.
Und dass der Berlusconi zu ihm gesagt hat, dass er doch
in diesen Nazi-Film spielen soll. Ja, also sind halt so verschiedene Sachen, weißt du, wo du halt im Nachhinein jetzt auch nicht weißt, ist es, also. Sympathisiert man jetzt mit dem oder nicht so, weißt du?
Wie gesagt, also sympathisieren kann ich mit der Person. Das mache ich aktuell, was ich
voll
aktuell
weiß.
Aber spannend ist, was seine Überzeugungen sind, was er steht und was er.
Vielleicht auch erstmal abwarten, wie der Wahlkampf geführt wird.
Klar.
Wenn Sie jetzt so ein neues, frisches, unverbrauchtes Gesicht dort haben, machen Sie es dann diesmal anders oder gehen Sie wieder auf denselben Kram wie immer?
Ja, ja.
Ne? Das ist ja das Wichtige.
Ja, ich glaube, es ist halt immer noch die SPD. Also es ist jetzt nicht irgendein aufstrebender Rockstar.
Das ist ja die Befürchtung. Ja?
Genau.
Also was heißt Befürchtung? Ist die Tendenz. Also
Martin Schulz ist nicht der Bernie Sanders der demokratischen Partei. Er ist auch nicht die Hillary. So. Er ist irgendwie so der Konsenskandidat, den die Amis vielleicht hätten gebrauchen können.
Ja. Ich hab mir halt dieses Interview von Anne Will mit ihm angesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, es war, glaube ich, so das erste größere Interview, wo er sich hat, wo er halt so ein bisschen Stellung beziehen musste. Und man merkt natürlich, dass er halt bei gewissen Punkten einfach noch keine Meinung haben kann, wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt. Also er äußert sich zu bestimmten Sachen auch klar, finde ich. Also sagt halt definitiv so und so, das sollte passieren oder das und das muss passieren. Und aber macht bei vielen Sachen halt auch ausweichende Kommentare. Aber also ich denke halt, weißt du, bei so einem ersten Dings, natürlich kann er da jetzt noch nicht alle Karten ausspielen, die er eventuell im Ärmel zu stecken hat, so, weißt du?
Ja.
Und ich fand so, insgesamt hat er ein recht gefassten und gesetzten Eindruck gemacht und ist jetzt nicht so auf jeden Fall, dass man sagt so, oh Gott, die haben den jetzt dazu berufen, ja, dass er das macht und also er macht den Eindruck, als könnte der das gar nicht, sondern er ist schon so, ich glaube, der ist sich der Sache bewusst.
Auf jeden Fall.
Der hat auch Bock.
Ja. Und
also wie gesagt, im Moment empfinde ich eigentlich auch sehr, sehr große Sympathie mit ihm.
Also ich glaube auch, dass die Position, die, also wie gesagt, irgendwie waren es zwei Amtszeiten oder waren es, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre er von 2012 bis 2017 war er, genau, also 5 Jahre Präsident des Europäischen Parlaments. So, und das ist kein Kindergarten.
Ja, ja.
Und da geht's schon ab. Und ich glaube, da hat er schon was drauf. Also
wird schon mit ein paar Wassern, wird er sich schon gewaschen haben. So. Also
definitiv.
Da kann man auf jeden Fall von ausgehen. Also gerade wenn er halt diese, wie Paul sagt, Bock hat und das auch ausstrahlt, ist es ja schön für die SPD, dass da mal jemand wieder Bock hat.
Das Spannendste ist eigentlich, und daran wird sich meiner Meinung nach das Ganze entscheiden, weil letztlich, ein Wunder kann immer geschehen, aber eine sogenannte links von der Mitte, Links-Mitte-Regierung ist halt nur möglich mit Rot-Rot-Grün.
Ja.
Und die Frage ist, ob er das hinbekommt, weil letztlich ist die SPD auch immer die größte Partei gewesen von den dreien. Und einer muss halt da irgendwie auch ein bisschen so das organisieren und das irgendwie an den Start bringen und das irgendwie zusammenhalten. Das, was gerade in Berlin nur so mittelmäßig gut funktioniert, leider Gottes. Ich hatte da irgendwie andere Hoffnungen, aber da ist ja noch ein bisschen Zeit, bis das vorbei ist. Aber dass der eine das hin kann und dass die anderen ihn akzeptieren und auch nur sagen, ja, dann machen wir mit. Das ist die große Frage, die sich in den nächsten paar Monaten stellen wird. Er hat halt insofern ein bisschen einen Vorteil, dass er halt nicht jeden Tag mit dem im Bundestag sitzt und die irgendwie seit 10 Jahren irgendwie gegen grüne oder linke Themen stimmt,
ja,
und auch wahrscheinlich schon gegen alle möglichen Linken gewettert hat, ja, ist er da so ein bisschen raus, was das Ganze halt so ein bisschen sinnvoller macht. Und ich bin mal gespannt, also wie er das spielen will.
Ja, aber wie gesagt, es geht halt auch gerade eben alles erst los, also muss man schon, glaube ich, noch ein bisschen abwarten.
Ja, ja.
Und los.
Gottkanzler. 2017. Geil.
Wen hättet ihr lieber gesehen als Kanzlerkandidaten?
Ich müsste keinen.
Es ist ja auch
Martin Sonneborn.
Aber ist es nicht
Aber jetzt mal wirklich, also ernsthaft?
Ich glaube, dass die Art und Weise mit diesem einen Anführer, den wir so irgendwie, dieses Lechzen nach einer repräsentativen Figur, die in irgendeiner Weise für uns spricht und uns leitet, dass das gar nicht so uncool wäre, wenn man jemanden mit relativ wenig Macht und relativ crazy Ideen da hinsetzen würde. Also ich glaube, Martin Sonneborn wäre ein besserer Bundespräsident. Also der Bundespräsident, dass sie da immer so einen langweiligen auf safe nehmen, da müsste man mal so einen richtigen Knaller reinsetzen, der mal ein bisschen so, ich denke da an Island, den Punker, der irgendwie Idealist ohne Ende ist und einfach eisenhart sagt, wisst ihr was, es ist irgendwie Christopher Street Day, ich ziehe mir ein Kleid an und gehe auf den ersten Wagen, was eigentlich los? So, das bräuchtest du eher, glaube ich.
Aber Sonneborn ist doch im Europaparlament, richtig?
Der ist der einzige Abgeordnete der Partei, die Partei.
Ja. Und den neuen Kanzlerkandidaten von der Partei kennt ihr, ne?
Serdar Somuncu. Ja, der will in Friedrichshain-Kreuzberg das Direktmandat holen.
Frage, was haltet ihr davon?
Das ist die Partei, das ist halt eine Satire.
Ja. Ja, ich stecke ja bei dem Typen so ein bisschen drin, weil der
eklig?
Mich. Wow, das findest du eklig, selbst wenn es so
Hallo.
Wäre.
Hallo.
Wow. verfolge den Typen ja schon eine ganze Weile und feiere den auch zu einem gewissen Maße, beziehungsweise habe ihn bis zu einem gewissen Maße gefeiert, weil manchmal geht er mir auch, also mittlerweile geht er mir manchmal tierisch auf den Keks.
Ein bisschen überrepräsent
aktuell. Er ist überrepräsent und auch diese Talkshow, die er da bei NTV hat, finde ich super schlimm, weil die so durchgeskriptet ist. Aber, also was hast du gesagt, wo? Friedrichshain-Kreuzberg?
Ja.
Ja, also das Ding ist, er hat ja mit diesem Hassias-Ding, hat er ja wirklich auch so eine Community, so eine vermeintliche Pseudo-Religion um sich herum aufgebaut.
Okay, kenn ich gar nicht.
Also so ein sein Volk, wenn man so nennt. Ja?
Das kenn ich nicht.
Also er hat die Hate Night gehabt, das ist so eine Podcast-Format gewesen, da hat er quasi gesprochen und hat das aufgenommen und hat das seinen Followern halt präsentiert und er hat sich dann selbst zum Hassias ernannt und halt so mit diesem, was er immer propagiert, jede Minderheit hat das Recht auf Diskriminierung und so weiter und das hat halt propagiert sozusagen und wenn man mal so bei ihm oder die Facebook-Kommentare so guckt, dann ist es halt, hat sich das zu so einem Standard entwickelt, dass die Leute ihn halt mit dem Hassias anreden und sowas. Also er hat halt so einen Popkult um sich, yeah, beim Thema hat er um sich rum aufgebaut. Deswegen finde ich das nämlich so interessant, wenn er jetzt wirklich sich halt da zur Wahl stellt. Ich rechne dem Typen in seinem Wahlkreis nicht so wenig Chancen ein, weil er halt natürlich unglaublich polarisiert, viele bestimmte verschiedene Gruppen aber auch anspricht. Bestimmte verschiedene Gruppen, ist das super. Ja, wie gesagt, dadurch, dass er halt dieses Gefolge hat, finde ich das nicht so unrealistisch. Also nicht als Bundeskanzler natürlich auf gar keinen Fall, aber der wird schon ein paar Stimmen bekommen.
Ja, Friedrichshain-Kreuzberg ist ja natürlich insofern spannend, weil ja Friedrichshain-Kreuzberg seit Jahren der einzige Direktkandidat der Grünen war, und zwar der Ströbele.
Ströbele, genau.
Und der ist ja jetzt nicht mehr am Start.
Ja.
Und also tritt nicht mehr an. Und dementsprechend ist das natürlich ein gutes Loophole, wo sie sich da rein positionieren. Also, wir hatten es vorhin von Kanzler und Bundespräsident, ne? Andersrum gesagt, wovon ich wirklich überzeugt bin, ich finde jedes Parlament und jeder Bundestag, ist auch ein Parlament, jedes Parlament, in Parlamenten tut's gut, wenn so ein, zwei kluge Außenseiter mit am Start sind, die einfach Teil von dem Getriebe sind und einfach, deswegen war ich immer so ein großer, das war immer der große positive Punkt für mich von der Piratenpartei, so viel sie auch irgendwie verkackt haben, das fand ich immer großartig, insbesondere in Berlin, aber jetzt auch im Europaparlament, da ist ja auch eine Piratin am Start. Das ist wie so ein kleiner Spion, so einer, die haben fast keine Karten im Spiel, die sind so ein bisschen außen vor, die leben so von ihrer Community und das ist so ein Normalo, der da drin sitzt. Und der Sonneborn macht das ja im Europaparlament auf seiner satirischen Ebene im Grunde genauso. Er ist da irgendwie drin, darf da irgendwie nur so halb mitspielen, weil die ihn alle halt nicht so ganz ernst nehmen oder keinen mehr Schiss haben, dass er morgen dann ein Foto von denen postet, wie sie irgendwie vor Cook sitzen oder so. Und ist aber trotzdem irgendwie dabei und kann so immer mal wieder, hat eine Redezeit, kann irgendwie Sachen sagen und so weiter. Und das finde ich quasi wichtig. Also das würde ich mir auch, also das, da ist wahrscheinlich der Sumuncu witzigerweise einer der fähigsten. Aber wenn so eine Figur im Bundestag sitzen würde, würde ich feiern, würde ich sofort unterschreiben, würde ich sagen, auf jeden Fall. Das braucht's.
Ich komme mit dem nicht mehr so richtig klar irgendwie.
Ich verstehe, genau das kann ich halt nachvollziehen. Weil ich finde, der sagt viele kluge Sachen und ist auch okay so, er scheint in vielen seiner Ansichten, kann ich dem folgen, aber von dem, wie er sich gibt,
ja,
kann ich mir nicht vorstellen, dass der so eine Funktion, so eine Aufgabe auf Dauer ernst nehmen kann und will.
Das wäre nämlich die große Frage, ob er dann einen anderen Auftritt hat, wenn er da so agiert, weil er kann sich da nicht so hinstellen wie
ganz
sonst.
Genau. Ich denke nämlich, dass er mehr den Sinn gerade darin sieht, in der Provokation dessen, dass er sich hinstellt und sagt, was wäre denn, wenn ich so, weißt du? Aber wenn es dann auf einmal wirklich so wäre, geht die Rechnung auch auf. Und da habe
also
ich halt meine Zweifel irgendwie. Aber ich lasse mich dann natürlich gerne jetzt
das drüber zu. Das Ding ist, dass wenn er in Talkshows zu Gast war, wo es auch um Politik ging und Politiker da waren, dann hat er wirklich straight die Wahrheit gesagt, aber immer in einem ganz ruhigen Ton und auch so, wie man halt schon mit solchen Leuten redet. Aber er hat halt auch wirklich weiß ich nicht, es war irgendwer da, Nahles, keine Ahnung. Auf jeden Fall, er hat dann halt wirklich sie ausreden lassen, hat dann halt wirklich als Antwort straight gesagt, so, das stimmt so nicht, nee, das kann nicht sein, weil, und hat das dann halt so ausbegründet. Ja, also so eine gesunde Diskussion halt.
Ja, das ist aber halt.
Das ist halt, fand ich damals beeindruckend. Ich weiß nicht, ob er das heute noch so macht.
Ja, bestimmt, sowas verlernt man ja auch nicht so, aber.
Naja, aber er hat ja auch kein, der Witz ist doch an so einer Person, der ist nicht auf den Kopf gefallen. Und hat letztlich, wie gesagt, keine Karten im Spiel. Der eine Amtszeit ist das Höchste, was der Sonneborn haben kann. Und der Sumuncu auch. Irgendwie, es bringt kein Lobbyist, hat was davon, wenn er sich einen ranklatscht, weil er eine Person ist. Er muss nicht irgendwie drauf bangen, dass er morgen noch den nächsten Posten bekommt. Er ist Entertainer, kann morgen sofort wieder in sein altes Business zurückkehren. Das ist so ein bisschen diese Unabhängigkeit und dieser unabhängige Beobachter und diese unabhängige Stimme, die man sich wünschen kann. Ob der Sumuncu jetzt der Beste dafür ist, weiß ich nicht. Ob das realistisch ist, dass er das hinbekommt, kann ich ja auch nicht sagen, aber ja, finde ich, also wie gesagt, ich bin da eigentlich.
Klar, und du hast schon recht, von dem, was wir so haben, ist ja
bestimmt. Was soll denn passieren?
Ja, ja,
also
ja,
weil
ja,
das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass er ab dem ersten Tag nicht mehr in den Bundestag geht. Das ist nicht mehr das Schlimmste. Das Schlimmste ist, wenn er sich jeden Tag hinstellt und sagt, Heil Hitler. Und dann ist es halt auch so ein bisschen, okay, du hast es jetzt irgendwie fünfmal gesagt. Und
dafür ist er dann wahrscheinlich auch einfach zu, hat er doch zu viel im Kopf. Weil, klar kann er bestimmt diese satirische Seite, die er hat, irgendwie damit einbringen, aber er wird klug genug sein, sie nicht so einzubringen, dass sie eben überpräsent ist.
Ja.
Es sei denn, er will halt nur Aufmerksamkeit erwecken, aber dann ist er da halt dann wirklich der Falsche für.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nur gut. Vom Schulz zum Sumuncu. Sumuncu?
Ganz schön politisch.
Ganz geil eigentlich.
Ja.
Paul, was ist denn gerade so?
Ich habe immer noch nicht so viel mehr Musik als das letzte Mal mitgebracht.
Unglaublich.
Aber es ist nicht schlimm. Ich habe trotzdem was ich auf jeden Fall empfehlen möchte.
Okay.
Und zwar habe ich zum einen, ich habe ja hab letztes Mal schon angekündigt, dass ich aufs Konzert gehe. Da war ich jetzt am Samstag bei Touché Amour, Amouré.
Du warst bei Touché, der Boyband aus den 90ern, Reunion.
Nee. sorry, muss ich dich enttäuschen.
Ich habe nur, okay.
Und es war großartig und deswegen habe ich auch so ein bisschen wieder so Post-Hardcore-Mucke gehört, die ich sehr feiere. Und zwar habe ich das aktuellste Album von Defita gehört, Abandoned.
Mhm.
Das habe ich, glaube ich, auch schon mal empfohlen im Podcast, aber es geht halt darum, was wir gerade hören, deswegen drop it. Und dann muss ich tatsächlich, ich weiß, es wurde schon oft gemacht und es kotzen bestimmt auch schon viele Blut und Galle, aber ich muss tatsächlich mal wieder Joe Rogan loben,
weil
ich glaube, 4 oder 5 Folgen in Folge rauskamen, die alle sehr hörenswert empfand.
Angefangen mit?
Henry Rollins als Gast.
Ja, wobei es eine Henry Rollins-Abfeierei war.
Ja, aber es war unterhaltsam.
Auf jeden Fall.
Und das kann man, glaube ich, mehr muss man von einem Podcast jetzt auch nicht unbedingt erwarten in dem Moment. Deswegen war es okay. Natürlich haben die jetzt nicht die Welt erklärt und natürlich sind die nicht mega deep geworden.
Mhm.
Aber Henry Rollins eine Weile zuzuhören im Gespräch mit Joe Rogan funktioniert schon.
Ja.
Danach war Dr. Rhonda Patrick da, die ich tatsächlich bei Joe Rogan zum ersten Mal gehört habe, obwohl es, glaube ich, ihr 5. oder 6. Auftritt dort war. Das ist eine Biomedizinerin oder Biochemikerin, ich glaube Biomedizinerin. Und die erzählt lauter kluge Sachen über Ernährung und Sport und wie der Körper funktionieren sollte und was gerade so nicht mit dem Körper des Menschen funktioniert und so. Und ist auf jeden Fall, wenn man sich mal so richtig schlecht in seinem Leben fühlen will, dann kann man es hören, aber man kann auch eine Menge lernen. Also ich
würde empfehlen, du hörst dir, man hört sich erst, also ich habe den Dr. Rhonda Patrick noch nicht gehört, aber ich habe andere Folgen von ihr gehört. Man hört sich erst den an, dass man sich so schlecht fühlt und merkt, man müsste einiges in seinem Leben verändern, um einfach ein besserer Mensch zu werden. Und dann hört man sich Henry Rollins an, was in gewisser Weise auch so ein bisschen so eine Motivationsfolge war. Weißt du, was ich meine?
Ja.
So eine Folge, die einen so ein bisschen sagt, wo er sagt so, mach dein eigenes Ding, irgendwie ziehst durch.
Ja, obwohl
so.
Ich finde, dass Henry Rollins auch einem vor Augen führen kann, was man noch alles nicht erlebt hat und dass man bisher super langweilige Scheiße nur gemacht hat.
Das stimmt schon, ja.
Weil er irgendwie, am Beispiel hat das ein Fall nicht, dass er nicht mehr mitgezählt hat, wie oft er zum Beispiel schon auf längeren Reisen in Afrika war. Er kann sich einfach nicht mehr erinnern.
Yeah.
Ja? Gleichzeitig ist er aber ein Dude, der zu Hause über alles ein Tagebuch führt,
ja,
über alles einfach. Also ist ein schräger Kunde, aber wie gesagt, durchaus hörenswert.
Also Lebensstil von Henry Rollins ist jetzt auch keiner, wo jetzt sehr realistisch ist, dass alle den einnehmen würden.
Voll nicht. Obwohl er sich das, glaube ich, wünschen würde. Das ist halt das Komische dabei.
Ein bisschen, ja.
Und deswegen wirkt er auch so ein bisschen weltfremd.
Ja, ja.
Aber egal, also ich muss jetzt nicht jede Folge einzeln analysieren. So, die fand ich auf jeden Fall beide sehr großartig. Dann habe ich angefangen, habe ich noch nicht vollständig gehört, aber es war Shane Smith zu Gast, der Chef von der Wise oder einer der höchsten zumindest. Ne? Ja. Ich glaube, er ist sogar der Chef. Da habe ich noch nicht viel gehört, aber der hat natürlich auch irgendwie interessanten Scheiß zu erzählen. Und die letzte Folge, die ich jetzt auch leider erst angefangen habe, aber die ich mir auf jeden Fall noch geben werde, war zu Gast Lea Rimini, die King of Queens, Frau, genau. Carrie. Und die erzählt, die ist ja jahrelang bei Scientology gewesen.
Ja,
ist also nicht bloß jahrelang, sondern ihr ganzes Leben im Prinzip.
Mhm. Wow, okay.
Und die erzählt anscheinend viel davon. Ich habe noch nicht viel gehört, aber ich verspreche mir auch einiges davon.
Mhm. Und die hat eine neue Sendung auf der TV-Show, wo sie, ich weiß nicht, ob es ein Drama ist, also ob es Schauspielerei ist, wo sie, glaube ich, wo es um Scientology geht und das Leben in diesem Kult.
Okay. Dann ergibt es auch Sinn. Aber wie gesagt, es waren so vier, vorhin habe ich, glaube ich, fünf gesagt, es sind auf jeden Fall vier zumindest, vier Folgen, die entweder mit ohne großen Lücken oder sogar direkt vier aufeinanderfolgende Folgen war, wo ich wieder gedacht habe, krass, zum Glück ist nicht wieder so ein Mixed Martial Arts Fuzzi dabei, den ich nicht kenne und den ich nicht hören will, sondern es waren tatsächlich vier Gäste, die mich interessiert haben. Mhm.
Was er jetzt gemacht hat, ist, ich habe es noch nicht gehört.
Aber ach, Bill Burr war auch noch da jetzt.
Bill Burr war jetzt im letzten und heute ist released worden mit der 10x4 ist auch der Joe Rogan Fan Podcast. Wir könnten auch einen Joe Rogan Fan Podcast machen und jede Folge, immer eine Folge nach der aktuellen Joe Rogan Folge aufnehmen, wo wir darüber reden, was in der letzten Folge von Joe Rogan passiert ist. aber
könnt ihr dann beide machen.
Heute ist rausgekommen mit Alex Jones. Und Alex Jones und noch so ein anderer Mixed-Martial-Arts-Typ. Und Alex Jones ist der Typ hinter Infowars. Der ist so ein krasser Rechtspopulist und krasser Verschwörungstheoretiker, der unter anderem auch glaubt, dass 9/11 quasi ein Inside-Job war. Dass es so ein bisschen so sein Hauptthema war. Und der ist quasi im Grunde das Template des wütenden rechtspopulistischen Radiomoderators, der so vorm Fernseher steht und die Leute anschreit und sagt so, was hat Obama jetzt schon wieder gemacht? Das kann ja wohl nicht sein und die wollen unsere Waffen wegnehmen. So ein bisschen, so ein richtig krasser Typ ist der. Und einfach der Fakt, als ich gesehen habe, boah, fuck, der war bei Joe Rogan zu Gast, das muss ich mir anhören. Einfach nur, um zu wissen, was da passiert. Ja, weil Joe Rogan ja eine extrem gute Fähigkeit hat, A, zu diskutieren, also er kann wenn er irgendwas nicht glaubt oder irgendwas irgendwie ihm widerstrebt, dann kann er da richtig ins Kontern gehen und dagegen argumentieren und lässt sich da kein Bullshit aufdrehen. Auf der anderen Seite ist er auch fähig, Leute reden zu lassen.
Ja, ja.
Und dadurch durch das Reden die Leute auch so ein bisschen
aus sich herauskommen zu lassen.
Genau. Ja. Und jetzt vielleicht auch nicht so zu entwaffnen insofern, dass man feststellt, wie die denken und warum die so sind, warum sie auch so oft so genau entgegensätzlich dem sind, was ich glaube.
Yeah.
Also ich habe mir auch immer gern die Folgen angehört, mit hier diesem Milo Yiannopoulos, dieser Homosexuelle, der irgendwie so ein krasser Trump-Fan ist, der auch irgendwie Troll ist und alle möglichen Leute ständig beleidigt und so richtig heftig irgendwie gegen Feminismus ist und so. Und das ist einfach großartig, wenn der das Ramblen anfängt und du so diese ganzen Talking Points, die er da immer runterrattert und du so auch feststellst, wie Rogan ihn auch immer so entwaffnet mit einem Gag und so. Also fand ich immer ziemlich spannend. Also, ja.
Ja, aber auf jeden Fall, also wie gesagt, da waren viele Folgen dabei, wo ich entweder mit den Leuten gar nichts anfangen konnte oder auch nicht zuhören konnte auf Dauer, aber jetzt waren wieder ein paar Folgen, die ich durchaus empfehlen möchte.
Willst du, Luis, oder soll ich?
Ich kann ruhig.
Mach mal.
Musikmäßig habe ich gar nichts, ehrlich gesagt. Ich komme irgendwie momentan nicht zum Musik hören. Beziehungsweise höre ich gerade auch irgendwie dann fast immer Podcasts. Möchte dann für den geneigten Fußballfan einen Podcast empfehlen. Die Schlusskonferenz, der Bundesliga-Podcast. Gemacht von Bayern-Fan, trotzdem gut.
Wow.
Ja, die besprechen quasi in der Schlusskonferenz immer den letzten Spieltag. Ist super gut, weil immer verschiedene Leute da sind. Von Sky, von Sport 1, von DAZN, dem neuen Streaming-Portal für die Premier League. Auf jeden Fall super informativ. Wer Fußball mag, wird's lieben, weil es auch taktisch in die Tiefe geht. Finde ich super.
Hast du dir schon mal den Schiedsrichter-Podcast reingefahren?
Du meinst Colinas Erben?
Wahrscheinlich.
Nee, noch nicht. Will ich aber unbedingt noch machen.
Also ich habe nur von Fußball, von einem Fußballfan gehört, dass er den mega abfeiert.
Colinas Erben wird das wahrscheinlich sein. Das ist ja eigentlich so der Schiedsrichter-Podcast.
Ist
das der Gleiskopf, Colina? Also so nach dem ist es benannt. Aber das ist er nicht.
Genau. Also. Und die sind wohl so drei Schiedsrichter, zwei Schiedsrichter, die dann immer so Spiele und wichtige Ereignisse aus Schiedsrichtersicht bewerten. Und das ist halt nochmal so ein Blickpunkt, der irgendwie dem Fußballfan dann doch häufiger mal verweigert wird. Ja. Weil du halt Kommentatoren hast, oder Sportler oder Trainer hast, aber nicht den anderen Aspekt, der eigentlich nur das Spiel an sich bewertet. So.
Ja, das ist auch jedes Mal, denke ich mir, dass wie was die für eine kurze Zeit haben, eine Szene zu bewerten, ist unmenschlich. Also klar, dass es dazu viel Entscheidungen kommt. Deswegen gut, dass es so einen Podcast gibt. Dann habe ich, anstatt fleißig Uni zu machen, zwei Indie-Spiele gespielt. Das erste ist The Flame and the Flood. War jetzt, glaube ich, gerade irgendwie im Angebot bei PlayStation Store. Deswegen habe ich es auch gekauft, weil ich es gesehen habe, es sieht ja irgendwie ganz interessant aus. Gekauft. Und das ist ein wunderschönes, so im Cell-Shading-Look gehaltenes Survival-Spiel.
Mhm.
Klassische Regeln, du musst trinken, du musst schlafen, dir muss warm sein und du musst essen. Das Ganze ist aus so einer isometrischen Sicht, also wie Diablo quasi. Du bist ein namenloses Mädchen, was irgendwo aufwacht und es kommt ein Hund auf dich zu, der hat halt so einen Pfadfinder-Rucksack dabei und dann geht das Spiel halt los. Du kannst halt an Land, kannst du quasi Sachen looten und finden, das sind so einfache Stöcke, und Essen,
jede Menge craften
natürlich. Und dann kommt aber eigentlich der Clou in dem Spiel dazu, dass du dich nämlich mit so einem Floß fortbewegst.
Mhm.
Und du musst dann auf das Floß steigen und fährst dann quasi verschiedene Anlaufpunkte an. Das kann dann eine alte Tankstelle sein oder ein Liquor-Store oder noch ein altes Krankenhaus oder Campsites. Und an den Campsites kannst du dann halt natürlich jagen, kannst Kaninchen jagen, musst dich mit Wölfen anlegen, kannst Bären umbringen und so weiter. Und craftest dir natürlich auch aus den Fellen dann Klamotten und so weiter. Es gibt eine Kampagne und es gibt ein Endlosspiel. Das Endlosspiel ist ein Facker, weil es ist Permadeath, also wenn du stirbst, musst du von vorne anfangen. Ist mir wenige Stunden vor dieser Aufnahme passiert. Ich hätte kotzen können und das war dann auch der Moment, wo ich dann sagte, okay, ja, es ist die Zeit, ich muss jetzt 10-2-4 erstmal podcasten und dann sieht der Permadeath schon wieder ganz anders aus.
Bist du wieder geerdet und dann.
Ja, genau. Dann war ich nicht so wütend. Ja, schönes Spiel. Kann mir aber vorstellen, dass sich da schnell eine Abnutzung einstellt, weil die Kampagne hat man wirklich so nach 3 Versuchen dann schon durch. Wahrscheinlich, wenn man sich nicht so blank anstellt wie ich nach 2. Das zweite Spiel, was ich empfehlen will, ist wahrscheinlich das viel interessantere. Und zwar Inside. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Das ist das zweite Spiel von den Limbo-Machern. Und ähnelt auch Limbo doch schon sehr. Nur in dem Unterschied, dass es nicht schwarz-weiß ist, sondern Farbakzente hat, spielt aber in genau so einer dunkel-düsteren Dystopie, in der man einen kleinen Jungen steuert, wo man nicht weiß, wo er herkommt, der ja in so einem Waldstück anfängt und dann halt irgendwie schnell merkt man, dass man irgendwie von Leuten verfolgt wird, von Menschen, so von richtigen Menschen, und dass aber irgendwie es wiederum andere Menschen gibt, die anscheinend irgendwo hingebracht werden. Und die wehren sich dagegen auch nicht, wirken halt sehr brainless, also nicht wie Zombies, aber einfach willenlos. Und daraus entstrickt sich so eine ganz abgefahrene Rätsel-Jump-and-Run-Geschichte, die weitaus weniger fordernd ist als Limbo. Also Limbo, da waren ja wirklich Rätsel dabei, da hast du mit den Ohren geschlackert. Bei Limbo ist es, bei Inside ist es nicht so. Dafür trägt halt die Atmosphäre und es ist unglaublich gruselig und brutal. Und da möchte ich eigentlich am liebsten schon aufhören zu erzählen, weil
alles gut.
Was das Spiel am Ende macht, ist ein Mindfuck.
Okay.
Und ich bin auch eigentlich, ich habe auch Bock, das nochmal durchzuspielen, weil ich habe gehört, es gibt noch ein alternatives Ende, wenn du halt natürlich irgendwelche sammelbaren Sachen findest. Und dann soll das Spiel wohl einen nochmal mehr abfacken. Also natürlich auf eine positive Art und Weise. Er hat mich super beeindruckt, sind ungefähr 3 Stunden. Das habe ich an einem Abend auch mal durchgezockt. Das war echt, das war eine Erfahrung, fand ich wunderschön. Möchte ich empfehlen.
Crazy. Cool. Ich habe es rumliegen, habe es immer noch nicht ganz, ich habe einfach irgendwann aufgehört, aber
schämlich, Johannes.
Liegt an mir, das liegt nicht im Spiel, das liegt an mir. Ich bringe mal ein bisschen Musikempfehlungen hier rein, das kann ja wohl nicht sein.
Gott sei Dank.
Also Deutschland beste Musikpodcast, Musikempfehlungspodcast.
Johannes, muss man ein bisschen Musikempfehlung.
Ich weiß das, ich habe mir alle Musikempfehlungspodcasts angehört und wir sind mit Abstand der beste. Punkt.
Point.
Erstes ist ein Release vom letzten Jahr und das ist irgendwie letztes Jahr bei mir so unter den Tisch gefallen, obwohl ich eigentlich Fan von der Person bin, weil es geht um den Sänger von The Dillinger Escape Plan, Greg Acapulco oder so, Acapulco, und bin der große Dillinger Escape Plan Fan, aber The Black Queen heißt sein neues Projekt und das scheint so ein bisschen die Mucke zu sein, die er, die so in seinem Herzen mitschlägt, weil er schon ab und zu mal so Features hatte bei anderen Künstlern, die so ein bisschen in die Richtung gegangen ist. Und zwar ist es im Grunde so eine Wave 80s Band auf heute.
Ja, das ist auch so ein kleines Popschwein eigentlich.
Ja, ne? Eigentlich ist das ein bisschen Popschwein und seine Stimme ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig. Ich kann verstehen, wenn Leute das hören, sie denken, das ist ein bisschen weird, weil er schon eine sehr kratzige Stimme hat auch. Aber das Album, also die Band heißt The Black Queen und das Album heißt Fever Daydream und ist halt so ein, also ich groove dazu immer ein bisschen ab und freue mich, aber ist auch gerne mal ein bisschen düster und ein bisschen Synthies und so, wenn man da Bock drauf hat, macht das auf jeden Fall Spaß. Und dann will ich dem Hip-Hop nicht zu kurz lassen und empfehle jetzt einfach mal die 2 neuen Tracks von Rin, Blackout und Dizzy Rascal Type Beat. Ist einer von diesen komischen österreichischen Cloud-Rappern, die irgendwie abhängen mit Young Huren und gehören zu, wie heißt es? Last Man on Earth?
Nee. Live from Earth.
Live on Earth.
From.
Live from Earth Kollektiv und hat so komische Rastas und den kannte man auch schon, der hat schon bei Young Huren mal ein oder anderes Feature gemacht. Der hat jetzt mal so eben 2 ziemlich stylische Tracks rausgehauen. Ist jetzt, er hat jetzt die Welt nicht neu erfunden und so, sieht auch alles ein bisschen sehr stylisch aus und sehr hipstermäßig, aber ich als untrue school Hip-Hopper kann dem was abgewinnen, wenn die jungen Buben sich mal cool hinstellen.
Ja.
Und das mal nach ein bisschen Fashion-Magazin ausschaut, wenn die ein bisschen auf Kanye machen, das finde ich okay.
Ja, ist halt genau dein Ding.
Ja, ich bin da sehr oberflächlich. Und die letzte Empfehlung ist tatsächlich ein Song und ein Künstler, der mir heute erst über den Weg gelaufen ist. Und ich habe ihn mehrmals heute schon gehört, weil ich es so schön fand. Ein, ich glaube, schon so ein R&B-Typ namens Khalid. Ich glaube sogar ein Dr. Dre Signing.
Mhm.
Kann ich mich jetzt gerade irren?
Kann es sein, dass er schon ab und zu als Feature aufgetaucht ist?
Ziemlich sicher hat er. Warte. Nee, hier steht nichts. Nee, sehe ich jetzt auf jeden Fall bei Spotify nichts, muss aber nichts bedeuten. Auf jeden Fall, der Song heißt Location, ist irgendwie sein. Der hat bis jetzt nur Singles rausgehauen, das ist irgendwie noch kein Album drauf oder so. Und das ist die Single hat mit Abstand die meisten Plays irgendwie, also ist sein Top-Single gerade. Location ist geil. Ist einfach ein cooler R&B-Track. Mhm. Punkt. Und ich mag das gerade. Ich mag das, wenn die singen und scrooft. Das berührt mich.
Cool. Johannes, vielleicht kannst du noch mal aber ganz kurz sagen, wo die Fußballfans unter unseren Hörern, wo die uns finden und wie die uns erreichen können.
Nur die Fußballfans?
Alle Fans.
Den anderen Fans haben wir das schon erklärt, aber euch Fußballfans erklären wir es jetzt noch mal. Nicht, also einfach so Zufall, nicht weil wir glauben, dass man es euch zweimal erklären muss. wenn ihr uns ein bisschen Feedback dalassen wollt, wenn ihr uns irgendwie Hallo sagen wollt, dann könnt ihr das auf Facebook tun unter facebook.com/1024 ausgeschriebene Worte. Ja, bei Twitter @1024, da freue ich mich eigentlich am meisten drüber. Wobei, wir haben auch mittlerweile einen oder anderen Kommentar schon bekommen, Leute bei Facebook haben schon mal Hallo gesagt und so, das ist schon, geht der Sprit.
Also sowas erzählst du uns immer nicht.
Facebook ist ja so öffentlich, das dachte ich, dass er das einfach mitbekommt. Hallo@1024.org ist die E-Mail-Adresse, dazu gehört auch die 1024.org Webseite, von der ihr vielleicht gerade den Podcast hört oder was auch immer. Wenn ihr also Hallo sagen, ist geil, oder Mutter und euren Freunden und ich sag immer die Mutter, ne? Euren Freunden und euren Homies irgendwie das empfehlen, finde ich auch geil. Und ich würde sagen, das war 1024, heute mit Paul.
Macht's gut.
Und mit Luis.
Ciao.
Und mit mir, Johannes. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Lasst euch nicht anquatschen. Tschaußen.